Ja, liebe Geschwister, dann schauen wir mal. Jörn hat ja den Spannungsbogen hier massiv aufgebaut. Der Text ist heute einfach einer der Predigtexte an diesem Sonntag. Also ich habe mir das nicht hergesucht, sondern das ist heute dran. Aber es ist sehr herausfordernd und wir müssen uns zunächst einmal klar machen, in welcher Situation Jesus hier steht, um dann zu verstehen, was er mit diesem Gleichnis sagen möchte, welches ich dann auch gleich lese. Jesus steht unmittelbar vor dem Einzug in Jerusalem. Er ist auf dem Weg zum Passafest, wie alle Juden seiner Zeit. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass die Situation auf das Äußerste gespannt ist. Jesus hatte Wunder gewirkt, er hat seine Lehre verbreitet, er hat sich mit den Oberen seiner Zeit angelegt, hat sie konfrontiert. Er hat sich immer wieder aber auch geschickt aus der Affäre gezogen, gerade in seinen Streitgesprächen. Und viele, die sich für ihn begeistert haben, erwarteten viel von ihm. Ja, sogar, dass er der Messias sei eventuell, aber Jesus hielt sich noch bedeckt. Eben erst ist er noch bei dem Zöllner Zachäus zu Gast, das ist genau die Geschichte davor, und hat die Würdigen brüskiert und seine Fans stehen lassen. Alle waren etwas erstaunt, dass Jesus sich mit diesem Zöllner einlässt. Jesus verstößt doch dauernd gegen das Übliche, aber man kann ihn auch nicht richtig zu fassen kriegen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Situation. Er windet sich immer wieder heraus, er interpretiert die Heilige Schrift neu, scheinbar so, wie es ihm passt. Und seine Jünger sagen, jetzt muss es aber endlich offenbar werden. Wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, dann sind wir ja schon bekannt im ganzen Land wie bunte Hunde. Jetzt geht es darum, dass Jesus sich offenbart. In Jerusalem, da wo der Tempel steht, da wo der Hohe Rat ist, in der heiligen Stadt, da muss es sich jetzt entscheiden, woran man ist. Mit diesem Jesus ist er nur einer von vielen Scharlatanen und Wanderpredigern oder ist er der Verheißene? Da erzählt er dieses Gleichnis. Wir lesen es in Lukas 19, Vers 11 bis 27. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem. Und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte zu sich rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe, warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Tja, Jörn, hast schon gesagt, das ist nicht so ganz einfach eventuell. Für uns vielleicht nicht so sehr, weil wir nicht in dieser Zeit leben, in der damaligen Zeit. Ich denke, für die Menschen, die dieses Gleichnis hörten und auf dem Weg zur Hauptstadt Jerusalem waren, war dieses Gleichnis doch zu verstehen. Denn Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis eine Geschichte, die sich damals so zugetragen hat, nämlich, dass ein König außer Landes ging, um sein Königtum zu erlangen. Es handelt sich um Archelaus. Wir erinnern uns vielleicht, Herodes der Große war der König zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Und sein Sohn Archelaus sollte dieses Königreich erben. Aber leider gab es eine kleine Formalität. Man konnte nicht einfach das Königtum übernehmen vom Vater, sondern man musste vom Kaiser in Rom eingesetzt werden, bestätigt werden als König. Und diese Situation machten sich die Bürger zunutze und protestierten gegen Archelaus, denn er war nicht so sehr beliebt. Unter anderem 3000 Pharisäer ließ er hinrichten und gnadenlos niedermetzeln, um sie zum Schweigen zu bringen. Und dann machte er sich auf den Weg nach Rom, um sich als König über das Land bestätigen zu lassen. Aber auch sein Bruder machte sich auf den Weg, Herodes Antipater. Auch er hatte nicht eine reine Weste. Er hatte nämlich seine beiden Halbbrüder wahrscheinlich umbringen lassen, um auch die Königswürde zu empfangen. Also gibt es ganz viel Hickhack, man kann das in der jüdischen Geschichte nachlesen von Flavius Josephus. Am Ende aber bekommt Archelaus von Kaiser Augustus sein Königtum bestätigt und er reist zurück in sein Land. Aber Augustus hat ihn zunächst nur zum Ethnarchen ernannt, also zum Volksherrscher, und hat ihm die Königswürde noch nicht komplett verliehen. Und hat gesagt, wenn du dich gut verhältst, dann werde ich dich auch zum König ernennen. Also König auf Probe. Archelaus aber war ein tyrannischer und launischer Regent. Er behandelte Samariter und Juden gleichermaßen schlecht. Und im Jahr 6 nach Christus verklagten ihn die vornehmsten Juden und Samariter bei Augustus und sagten, pass mal auf, der Mensch, den du hier eingesetzt hast, der bringt's nicht. Und Augustus verbannt ihn nach Gallien, nach Vienna, und damit war seine Herrschaft zu Ende. Das ist der Hintergrund, so meine ich, für diese Geschichte. Jesus beschreibt die Geschichte des Archelaus. Jesus beschreibt immer wieder das, was die Herrschenden, die Mächtigen tun. Er sagt, die Herrschenden halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an, zum Beispiel. Jesus nimmt immer wieder Bezug auf das, was nicht gut ist, auf Herrschaft, die nicht gut ist. Und Jesus stellt sich dagegen, wie wir wissen. Jesus ist mit seiner Botschaft nicht auf der Seite der Herrschenden, nicht auf der Seite der Mächtigen, sondern er ist mit seiner Botschaft ganz bei den Verlorenen. Zunächst bei den Verlorenen des Hauses Israel, aber auch letztlich bei allen Menschen. Jesus ist bei den Zöllnern und Sündern, bei denen, die am Rande stehen. Das ist zumindest meine tiefste Erkenntnis aus der Beschäftigung mit der Bibel. Der reiche Mann hier sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme, vermehrt mein Vermögen. Nun wissen wir natürlich, wie das geschah. Es geschieht noch genauso wie heute. dass sich Vermögen vermehrt durch Zins und Zinseszins, dadurch, dass man Dinge sich aneignet, die einem gar nicht gehören, dass man auf der Kraft von anderen Menschen aufbaut, die man sich zunutze macht, gegen billigen Lohn und so weiter und so fort. Also diese ganzen Missstände sind uns hinlänglich bekannt. Entscheidend in diesem Gleichnis ist der dritte Knecht, das merken wir sofort, denn der, was hat er gemacht? Der hat das Pfund bekommen, hat geguckt, was habe ich? Ich habe ein Tuch, da wickle ich das ein, denn dieser Herrscher ist ein harter Mann und für den werde ich mich nicht krumm legen. Er begründet das zwar anders, er sagt, ich weiß, du bist ein harter Mann und forderst, was dir nicht gehört, du säst, was du nicht geerntet, du erntest, was du nicht gesät hast. Aber letztlich ist dieser dritte Knecht derjenige, der sich weigert, der aus dem System aussteigt, der nicht mitmacht. Einer, der es kritisch sieht. Und ich meine, dieser dritte Knecht ist Jesus selbst. Jesus beschreibt sich mit diesem dritten Knecht. Viele andere seiner Zeit haben mitgemacht bei dem, was die hohen Priester vorschrieben. Viele andere haben mitgemacht bei dem, was der König vorschrieb. Viele andere haben sich nur um ihresgleichen gekümmert und gesehen, dass sie einen Vorteil aus ihrer Macht ziehen. Aber Jesus hat gerade nicht so gehandelt. Er ist der dritte Knecht, der nicht das Gleiche getan hat wie die anderen. Er widersetzt sich der Anweisung seines Herrn. Er handelt gerade nicht mit dem Pfund. Er verwahrt es in einem Tuch und sagt, ich fürchtete mich vor dir. Und jetzt kommt eine Verurteilung, weil du ein harter Mann bist. Das möchte man nicht so gerne hören. Aber der dritte Knecht sagt das hier. Du bist ein harter Mann. Er wirft ihm vor, was er tut, nämlich er nimmt, was er nicht angelegt hat, er erntet, was er nicht gesät hat. Der dritte Knecht lässt sich nicht unterjochen, er deckt die Ungerechtigkeit auf. Und dann sagt der Herr hier, ja Mensch, da hättest du das Geld doch zur Bank bringen können. Da hättest du wenigstens Zinsen gebracht. Aber in der Bibel steht, und für einen frommen Juden war das auch gültig, dass man keine Zinsen nehmen soll. 3. Mose 25, wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich nicht mehr halten kann, so sollst du dich seiner annehmen, dass er neben dir leben könne. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Jesus ist dieser dritte Knecht. Er zieht nun hinauf nach Jerusalem. Er hat es den Reichen seiner Zeit barsch ins Gesicht gesagt, dass sie das Reich Gottes nur schwerlich ererben werden. Er hat den Zöllner Zachäus von seinem falschen Weg gebracht und zum Heil geführt, gegen den Willen der anderen Menschen, die das nicht fassen konnten. Er lebte in der Überzeugung, dass er diese Welt des Archelaos und eines jeden anderen Herrschers überwunden hat. Jesus ist nicht gekommen zu herrschen, sondern zu dienen. Jesus verkündigt dem Menschen Gott nicht als harten Mann, sondern als liebenden Vater. Jesus war es auch, der sagte, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr müsst euch entscheiden. Und mit all dem eckte Jesus bei den weltlichen Herrschern an. Die überlegten nämlich schon, was können wir denn bloß tun, dass wir den von der Bildfläche runterkriegen, diesen Jesus. Und als er in Jerusalem ankommt, wird er wie ein König empfangen, aber auch hier widersetzt Jesus sich. Er will nicht wie ein König empfangen werden. Was nimmt er? Er nimmt einen Esel und reitet auf dem Esel in die Stadt. Die Menschen raufen sich die Haare, die überlegen, was ist denn nun? Ist er der Messias oder ist er nur ein Querkopf? Und dann geht er in den Tempel und stößt die Tische der Geldwechsler um, die sich mit dem horrenden Wechselkurs selbst bereicherten. Kurzum, ich meine, man kann dieses Gleichnis nicht vergeistlichen nach dem Motto, Gott gibt uns allen Gaben, die wir nutzen sollen, und damit weitere Gaben zu gewinnen. Und wer es dann nicht bringt, dem nimmt Gott die Gaben wieder weg. Was wäre das für ein Gott? Oder wie ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, Gott nimmt jeden in der Taufe an. Da wird die Taufe als Bild genommen, die jeder Christ bekommt. Aber was ist dann mit dem dritten Knecht? Dem wird die Taufe wieder weggenommen. Das geht auch nicht. Oder Gott gibt jedem die Gabe des Geistes, aber dem dritten Knecht, dem, der es nicht bringt, wird die Gabe des Geistes wieder weggenommen. Wie wir es auch drehen oder wenden, wenn wir es vergeistlichen, dieses Gleichnis, dann wird es zu einer Frage nach Leistung. Das hat Jörn wahrscheinlich schon gut erkannt. Und man muss sich fragen, ob man sich auf diesen Weg begeben sollte. Das Gleichnis hat meiner Meinung nach eine ganz andere Aussage. Kurz vor dem Einzug Jesu in Jerusalem ist es zu verstehen als eine weitere Leidensweissagung Jesu. Die Leute warten alle, dass jetzt was passiert, und Jesus sagt ihnen letztlich durch die Blume: Ich bin der dritte Knecht, man wird mir alles nehmen, man wird mich töten, weil ich mich gegen die Regeln und Gesetze der Zeit gestellt habe. Jesus macht deutlich mit diesem Gleichnis, dass er nicht von dieser Welt ist, dass er nicht ist wie der König Archelaus, sondern dass er ein neues Reich aufrichten will. Jesus ist schließlich mit dem Tod bestraft worden, und die Herrschenden haben dieses neue Reich der Gnade und Barmherzigkeit abgelehnt. Wir wissen aber auch, und deshalb feiern wir heute Abendmahl, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Er hat damit die Macht dieser Welt besiegt. Er hat damit das Leistungsdenken dieser Welt besiegt. Und er ist aufgefahren in den Himmel, um wiederzukommen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben: Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Es gibt einen Auftrag. Aber dieser ganze Auftrag beginnt mit der Gnade, beginnt mit dem Geschenk. Es gibt ein anderes Gleichnis, das hier besser ist, nämlich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die einen werden ja früh am Morgen angestellt und arbeiten den ganzen Tag, den nächsten mittags, die anderen nachmittags, die letzten eine Stunde vor Schluss. Sie arbeiten alle in diesem Weinberg. Sie haben unterschiedlich geleistet. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Sie erhalten alle denselben Lohn. Wenn ich dieses Gleichnis in der Schule bespreche mit Schülern, dann ist immer so, dass großes Kopfschütteln ist. Wie soll das funktionieren? Alle den gleichen Lohn in der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird doch kaputt gehen. Da würde nach der dritten Woche keiner mehr morgens um 6 kommen. Die würden alle um 17 Uhr kommen. Ja? Also die Schüler verstehen das. Wir verstehen, die Welt Jesu, das Reich Gottes, ist eine andere Welt. Es ist nicht die Welt, die wir tagtäglich erleben. Es ist eine andere Welt. Aber auch in dieser Welt sollen wir unser Möglichstes tun. Und Jesus wird es dankbar annehmen, was wir an Gaben einbringen in der Gemeinde und da, wo wir stehen. Der christliche Glaube, und damit will ich schließen, ist immer widerständig gegen herrschende Machtstrukturen in der Welt und auch in der Kirche. Es kann nicht sein, dass man sich mit Macht schmückt und dann unterwegs ist in Kirche. Es kann nicht sein. Wir sollen einander dienen. Wir sollen nicht übereinander herrschen. Wir sollen einander dienen mit den Gaben, die wir empfangen haben. Und wir stehen auch heute im Abendmahl alle an der Seite des anderen jeweils. Und wir stehen alle um Jesus Christus versammelt. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und wir geben alle unser Bestes, aber nicht aus Angst, dass wir am Ende nicht genügen, sondern aus Dankbarkeit. Und so wollen wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Amen.